Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr gekommen seid, auch weiter in dieser Bibelstundenreihe verändert in seiner Nähe, Lektion aus dem Leben der Jünger. Und letzte Woche, da haben wir uns gemeinsam angeschaut, dass Jesus vor einem der hoffnungslosesten Fälle nicht Halt gemacht hat, sondern einen verlorenen Sünder und Zöllner wie Matthäus gerettet hat, zu sich gezogen hat, ihm begegnet ist und in ein wundervolles Vorbild für uns selbst verwandelt hat. Und heute möchten wir uns mit einem Jünger beschäftigen, der sich vor allem durch eine Eigenschaft auszeichnet, oder es ist ein Kennzeichen für ihn, und zwar ist es sein Pessimismus. Und dabei handelt es sich um Thomas, ich habe es ganz einfach genannt, Thomas der Pessimist, der seinem Ruf, dem ihm vorauseilt, überhaupt nicht gerecht wird. Meistens wird Thomas als ein Zweifler abgestempelt, manchmal sogar als ein Ungläubiger. In einigen Jahren der Kirchengeschichte war das auch sein Spitzname, der ungläubige Thomas. Aber Thomas, sein Grundzug, wie er unterwegs war, war pessimistisch. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir kennen meistens diese Gegenüberstellung. Es gibt Pessimisten auf der einen Seite und Optimisten auf der anderen Seite. Wir können zwar nicht ganz so einfach denken, aber meistens sind das die Schubladen, die wir automatisch festlegen oder feststellen. Meistens neigt jeder von uns zu einer dieser Art, dass wir Dinge entweder pessimistisch sehen oder optimistisch sehen. Und entweder bist du ein Pessimist, das bedeutet, dass du die Dinge des Lebens meistens eher negativ siehst und immer davon ausgehst oder meistens davon ausgehst, dass die Sache ein schlechteres Ende nimmt, als du es dir erhoffst. Und wenn du schon mal mit dem Schlechteren rechnest, dann kannst du schon mal am Ende nicht enttäuscht werden, sondern nur beschenkt werden, nur überrascht werden. Und diese Sichtweise ist irgendwie ganz schön verlockend, finde ich. Ein Optimist dagegen, er rechnet grundsätzlich mit dem Guten einer Sache, mit einem guten Ausgang. Er erwartet ein gutes Ergebnis. Er hat gute Gedanken darüber. Bei ihm scheint immer die Sonne. Und selbst in den schlechtesten Dingen sieht er etwas Gutes. Es gibt dann Menschen, die trauen sich nicht, auf eine dieser beiden Seiten zu stehen, die sagen, ich bin halt Realist. Ich bin besser als ihr beide. Ich sehe alle Dinge nüchtern und klar und ausgewogen, aber eigentlich gibt es diese Menschen gar nicht so richtig. Ich habe gemerkt, wir werden uns wahrscheinlich auf die eine oder andere Seite stellen können. Und deshalb habe ich einen kleinen Test vorbereitet, den wir heute gemeinsam machen können. Und zwar aus folgendem Grund: Wenn wir uns in irgendeiner Weise mit Thomas identifizieren wollen als einem Pessimisten, dann braucht es einen kleinen Test, um herauszufinden, ob wir auch Grundzüge des Pessimismus in uns haben. Deshalb möchte ich 5 Fragen stellen und ihr dürft euch, ich werde nicht mit dem Mikro durchgehen, keine Angst, ihr dürft es gedanklich einfach mitmachen, aber ihr dürft euch jeweils auf eine dieser Seiten stellen und dann könnt ihr am Ende entscheiden, ob Thomas auch ein Kandidat ist, in dem ihr euch wieder sehen könnt oder nicht. Es gibt immer eine Situation und anschließend die Antwort eines Optimisten oder eines Pessimisten. Also die erste Situation wäre, jemand schreibt dir eine Nachricht und sagt, wir müssen reden. Der Optimist sagt, mega, das wird bestimmt ein richtig gutes, ermutigendes Gespräch, ich freue mich darauf. Der Pessimist sagt, oh Mann, bestimmt habe ich was falsch gemacht und jetzt werde ich ermahnt. Das wäre die erste Testfrage. Ich weiß nicht, wie viele Optimisten es noch gibt unter uns. Vorsichtshalber eine zweite. Jemand schaut dich grimmig an. Der Optimist sagt, oh, der Bruder oder die Schwester, die sieht traurig aus oder beschäftigt, gestresst. Ich will für sie beten oder für ihn beten. Der Pessimist sagt, warum schaut der so? Was habe ich schon wieder angestellt? Muss ich mich für irgendwas entschuldigen? Habe ich irgendwas verbrochen? Habe ich eine Nachricht vielleicht nicht beantwortet? Gucke ich vielleicht selber so? Eine weitere Situation wäre, eine Sache geht kaputt. Der Optimist sagt, überhaupt nicht schlimm. Dinge können immer kaputt gehen, wird bestimmt ganz günstig sein und überhaupt nicht kompliziert sein. Ich freue mich auf eine kleine neue Herausforderung in meinem Alltag. Der Pessimist sagt aber, warum immer ich? Warum gehen bei mir die Sachen kaputt und bei dem anderen hält es gefühlt für ewig? Was habe ich schon wieder verbrochen, dass alles kaputt geht? Alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Eitelkeit der Eitelkeiten vielleicht. Als weiteres denken wir vielleicht über unsere Zukunft nach und Der eine sagt, egal, ich lebe für den heutigen Tag, ich bin ein Optimist, ich sorge mich nicht um morgen. Es gab schon schlimmere Zeiten und ich kann dankbar sein für die Zeit, in der ich lebe. Aber der Pessimist sagt, wie soll das weitergehen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in meiner Arbeit? Sind wir noch sicher? Was soll aus meinen Kindern werden? Wie soll es weitergehen? Welche Prophetien haben sich heute erfüllt, Mittwochabend? Und eine letzte Situation, an der du dich prüfen kannst, wenn du eine Prüfung bestehen musst. Und der Optimist sagt, ich habe mich gut vorbereitet, ich habe gelernt, ich habe im Unterricht aufgepasst. Es wird schon ein gutes Ergebnis sein, das ausreicht. Aber der Pessimist sagt, habe ich genug gelernt? Habe ich vielleicht ein Kapitel übersehen? Was ist, wenn genau die Fragen drankommen, zu denen ich zu wenig weiß, die ich nicht gelernt habe? Und schon vorsichtshalber nachschaut, was passiert eigentlich, wenn ich nicht bestehe? Das ist der Pessimist. Und wisst ihr, bevor ich mir diese 5 Fragen ausgedacht habe, habe ich gedacht, ich bin ein Optimist. Ich bin davon ausgegangen, ich bin eigentlich ein Optimist und andere Personen die mit mir im Haus leben, sind eher vielleicht nicht ganz so optimistisch wie ich. Und in anderen Fällen trifft das vielleicht zu. Aber wenn ich ehrlich bin und ich mir diese 5 Prüffragen stelle oder Situation, neige ich eigentlich eher dazu, vorsichtshalber vom Schlimmeren auszugehen, anstatt mit dem Guten von vornherein zu rechnen. Und ich weiß nicht, wie es dir selbst damit geht, auf welcher Seite du dich jetzt eher gesehen hast. Aber wahrscheinlich gibt es auch in deinem Leben Situationen, wo du eher vorsichtshalber mit dem Schlechten rechnest. Und genau dort werden wir uns heute irgendwo in dieser Person Thomas wiederfinden. Vermutlich haben wir eine falsche Sicht auf diesen Thomas. Denn das Erste, das uns einfällt, wenn wir über Thomas, den Jünger, nachdenken, dann ist es sein Zweifeln. Und wir erinnern uns dann und sagen, ach, das war doch dieser eine, der darauf bestanden hat, die Wunden Jesu sehen zu wollen, bevor er glauben kann. Der, zu dem Jesus dann sagte, der nicht gesehen hat und geglaubt, der ist glückselig. Also genau die anderen, nicht Thomas. Und ich habe mir heute zur Aufgabe gemacht, diesen Thomas ein bisschen in das rechte Licht zu rücken, wie die Bibel ihn sieht. Und auch die guten Seiten und die Ausgewogenheit von Thomas mit einzubeziehen. Denn ich halte ihn für einen sehr charakterstarken Menschen. Und ich bin im Grunde genommen eigentlich begeistert von diesem Mann. Ein Vorbild, wie wir heute im Verlauf des Abends hoffentlich noch sehen werden. Wir lesen über Thomas nicht, wie er Jesus zum ersten Mal begegnet ist. Bei den anderen Jüngern konnten wir das meistens irgendwie feststellen, wie Philippus ihn gefunden hat oder wie Matthäus zu Jesus gekommen ist. Bei Thomas lesen wir nichts dergleichen. Wir wissen nur, dass er Thomas der Zwilling genannt wird. Was irgendwie Fragezeichen aufwirft, weil zu einem Zwilling gehören immer 2 und von der anderen Person wissen wir nichts. Bruder, Schwester. Wir wissen nichts, aber wir wissen, dass er so genannt wurde. Thomas, der auch Zwilling genannt wird. Ob das jetzt ein Kompliment ist, weiß ich nicht, aber es ist einfach ein Zusatz für seinen Namen, den wir mitbekommen. Aber sonst haben wir 3 Stellen über Thomas, wo Thomas sich zu Wort meldet, wo er im Gespräch mit Jesus steht. Und wir möchten heute gerne alle 3 Stellen anschauen und uns dabei bewusst werden, wie Thomas auftritt und in welcher Beziehung er zu Jesus stand. Auch wenn wir sonst nicht viel über ihn wissen, wollen wir auch nicht viel spekulieren, sondern direkt dort einsteigen, wo wir etwas über ihn erfahren. Und das ist zuerst in Johannes Kapitel 11. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Johannes Kapitel 11. Dort lernen wir zuerst über ihn, dass er risikobereit war. Und das möchten wir uns gemeinsam anschauen. Die erste Begebenheit, in die wir hier eintauchen wollen, ist, als Lazarus, der Freund von Jesus, stirbt. Letztens gab es eine Predigt dazu. Das ist unser Glück, weil dann wahrscheinlich noch viel Wissen darüber in unseren Hinterköpfen ist, hoffe ich zumindest, und wir uns ein bisschen Kontext ersparen können. Aber es ist wichtig, dass wir kurz verstehen, was vorher passiert ist, bevor es zu Johannes 11 kommt. Denn Jesus redet dort zu den Juden. Könnt gerne aufschlagen, Kapitel 10, Vers 39. Da redet Jesus darüber, dass er der Messias ist und dass seine Werke, die er tut, ihn bestätigen. Und dann heißt es in Vers 39, da suchten sie wieder, ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand. Und er ging wieder auf den Weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst taufte, und er blieb dort. Jetzt war Jesus also an diesem Ort mit seinen Jüngern, nachdem man ihn dort wieder versucht hatte zu ergreifen und vermutlich umzubringen, so wie es sie es schon öfter vorhatten. Und er geht an diesen Ort und bleibt dort mit seinen Jüngern jenseits des Jordan. Und er ist dort und er wirkt dort und viele glauben an ihn, so heißt es am Ende von Kapitel 10, dass viele dort an Jesus geglaubt haben. Und dieser Ort, an dem Jesus sich aufhielt, der wurde Bethanien genannt. Und das war in der Nähe vom See Genezareth. Und Jesus hört von dort, dass sein Freund Lazarus schwer krank ist. Und er wartet noch 2 ganze Tage an diesem Ort, wo er sich befindet, um dann zu Lazarus zu reisen, der auch aus Bethanien kommt. Und mit Bethanien ist so ein bisschen wie ja, mit Kirchheim in Deutschland. Da gibt es mehrere davon. Und zwar kann das so aussehen, Jesus war an dem nördlichen Punkt, nähe vom See Genezareth in Bethanien und ist dann runtergereist in das Bethanien, das in der Nähe von Jerusalem liegt, um dort zu Lazarus zu kommen. Und das sagt Jesus seinen Jüngern, er sagt ihnen, dass er wieder zurückgehen will. Aber die Jünger, sie wissen, dass Jesus ja kurz vorher fast gestorben wäre an diesem Ort und sie weigern sich. Sie stellen sich Jesus in den Weg und sie sagen in Vers 8, Kapitel 11, die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und du gehst wieder hin. Und die Jünger, sie wollen Jesus ausreden und sie sagen zu ihm, Jesus, auf gar keinen Fall. Du bist dort fast gestorben und wir mit dir und wir sind gerade geflüchtet von diesem Ort. Du bist ihnen gerade entgangen. Und jetzt sind wir hier in Sicherheit und du wirkst und die Menschen kommen zum Glauben und sie glauben an dich. Zurückzugehen ist viel zu gefährlich. Die Jünger, sie waren also überhaupt nicht begeistert von diesem Vorschlag von Jesus, weil sie wussten, wie gefährlich das ist, wenn sie gehen würden. Sie wussten, Jesus würde getötet werden oder gefangen genommen werden. Und was wird dann aus ihnen? Und genau in dieser Situation, während die Jünger sich gegen Jesus stellen und versuchen, ihm das auszureden und diese kritischen Rückfragen stellen, kommt Thomas mit seinem Wort ins Spiel mit einer sehr einzigartigen Aussage. Denn nachdem Jesus ihnen erklärt, dass Lazarus gestorben ist und sie zu ihm gehen wollen, sagt Thomas die Worte in Vers 16. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Und an dieser Aussage von Thomas fallen uns jetzt mehrere Aspekte auf. Zuerst muss uns auffallen, dass diese Aussage, dass er sie zu seinen Mitjüngern spricht, das sagt der Text hier, er sagt es zu den Mitjüngern und richtet sich an sie. Er fordert sie auf und sagt, lasst uns mitgehen. Er ist fest entschlossen. Und in dieser festen Entschlossenheit will er, dass die anderen auch entschlossen werden und fordert sie auf, mit Jesus mitzugehen, damit sie dort alle gemeinsam als Gruppe sterben. Und was uns zuerst vielleicht auffallen mag, ist, Thomas ist hier völlig selbstständig. Er macht sich gar nicht von den anderen abhängig, er stellt sich nicht auf ihre Seite, er schwimmt nicht mit dem Strom, sondern stellt sich gegen sie. Er ist der Jünger, der hier Jesus nicht wehrt. Und Jesus nicht versucht aufzuhalten oder abzuhalten, sondern diese Aussage, die er hier trifft, ist von einem tiefen Vertrauen geprägt. Und Thomas will damit ausdrücken, Jesus, ich gehe jetzt mit dir. Und sagt zu seinen Kollegen, und ihr alle, ihr kommt alle mit, wir gehen alle gemeinsam. Und dann sterben wir dort mit dir, Jesus. Er macht sich nicht von den anderen abhängig, sondern im Gegenteil. Er will die anderen davon überzeugen, dass sie Jesus folgen werden, auch wenn das den sicheren Tod für sie alle bedeuten würde. Und das zeigt, dass Thomas ein völlig eigenständiger, starker Charakter war. Das erfordert eine wirkliche Überzeugung und Stärke. Etwas zu glauben und alleine damit dazustehen. Auch wenn die anderen einen anderen Weg einschlagen würden, Thomas hat sich entschieden, diesen Weg mit Jesus gehen zu wollen. Er hatte diese Stärke in seinem Charakter, sich gegen andere große Persönlichkeiten in dieser Gruppe zu stellen, wie Petrus, wie Johannes, wie Jakobus, und sie aufzufordern, kommt jetzt mit, Wir gehen mit Jesus mit. Und diese Aussage hatte höchstwahrscheinlich auch gelingen, denn danach sagt niemand mehr was, sondern sie gehen alle mit Jesus mit und hören auf ihn. Nach dieser Aussage packen sie ihre Sachen und gehen mit Jesus und mit Thomas mit. Aber an dieser Aussage gibt es von mir auch noch ein kleines Aber. Diese Aussage, wir gehen jetzt alle mit Jesus und sterben als Gruppe, ist schon eine pessimistische Aussage, meiner Meinung nach. Sie ist von sehr negativem Denken geprägt. Thomas denkt ja nicht daran, dass es gut laufen könnte. Und wenn er vorgehabt hätte, die Jünger zu ermutigen, hätte der das anders machen können und ihnen sagen können, es wird vielleicht ganz gut werden. Jesus kann Wunder tun, er hat alles in seiner Hand, aber nein, er ist vom Negativen geprägt. Wir werden dort alle sterben und geht vorsichtshalber vom Schlimmsten aus. Er hat nicht gesagt, Brüder, das wird richtig gut. Jesus wird den Lazarus vielleicht von den Toten auferwecken. Hat Jesus uns schon einmal enttäuscht? Kommt, habt Mut. Nein, er entscheidet sich für das Gegenteil. Männer, wir laufen jetzt alle gemeinsam in unser Verderben. Auf geht's. Diese Aussage von Thomas rechnet mit dem schlimmsten Ausgang überhaupt, dem Tod. Und dennoch ist sie von Mut gekennzeichnet. Seine rationalen Gedanken in der Nachfolge über Jesus helfen ihm, sich für das Richtige zu entscheiden. Und Thomas, er geht diesen ganzen Weg mit Jesus mit. 2 Tage lang. Diesen ganzen Weg von Bethanien 1 zu Bethanien 2. Zum Grab von Lazarus. In diesem Denken. In dieser Überzeugung, dass sie alle dort hingerichtet werden. Dass sie alle dort gesteinigt werden. Und er ist überzeugt davon. Und das macht so einen starken Charakter aus. Dass seine Überzeugungen über Jesus und sein Glaube an Jesus ist nicht von Gefühlslage abhängig. Wenn du und ich, wenn wir wüssten, dass wir dort sterben würden oder davon überzeugt wären, dann wäre dieser 2-tägige Spaziergang eine Qual. Aber Thomas geht diesen ganzen Weg mit Jesus mit. Er klingt sich nirgends aus, sondern er bleibt treu an der Seite von Jesus. Und auch wir können ähnliche Situationen erleben. Wie gehen wir damit um, wenn unsere Umgebung scheint, nicht den Weg unterstützen zu können, den wir im Glauben gehen müssen? Wenn wir auf den Weg schauen, der vor uns liegt, und der sieht düster aus, der sieht dunkel aus, der macht uns Angst, der Weg. Und wir wissen aber, das ist der Weg, den Jesus ausgesucht hat. Das ist der Weg, für den Jesus sich in unserem Leben entschieden hat. Wir würden uns vielleicht auch gern gegen Jesus stellen und sagen, Jesus, lieber nicht. Es gibt andere schöne Orte, da können wir wirken. Da können wir auch Gutes tun, da können wir leben. Warum immer durch die Schwierigkeiten durch? Warum immer durch die Not durch? Aber so wie Thomas sich durchringen musste, obwohl er negativ darüber gedacht hatte, müssen wir uns manchmal in unserem Leben durchringen. An Jesus festzuhalten, gerade da, wo es die schweren Wege sind, gerade da, wo es nicht einfach ist, wo wir gerne mit dem Schlimmsten rechnen, aber er geht diesen Weg mit uns und wir dürfen diesen Weg mit Jesus gehen. An dieser Aussage von Thomas fällt uns aber auch auf, dass er sehr hingebungsvoll ist und bereit, alles zu riskieren. Er ist bereits zu diesem früheren Zeitpunkt bereit, sein Leben für und mit Jesus hinzugeben. Er sah sich so verbunden mit Jesus, dass wenn Jesus jetzt sterben müsste, es für ihn keinen Sinn machen würde, weiterzuleben. Wenn Jesus schon sterben muss, dann will Thomas mit ihm sterben. Deshalb sollten wir nicht schnell den Fehler machen, über einen ungläubigen oder rein zweifelnden Thomas zu sprechen. Denn in dieser Situation ist er eine wirkliche Säule unter den Jüngern, der sich entschieden hat, mit Jesus zu leben. Doch das bedeutete in dieser Situation auch, entschieden zu sein, mit Jesus zu sterben. Thomas scheute sich nicht davor, diesen Weg mit Jesus zu gehen, wenn es dieser Weg sein muss. Am Ende kam es ganz anders, als Thomas sich das alles ausgemalt hat. Jesus wurde nicht ergriffen in dieser Situation und die Jünger erlebten mit Jesus ein herrliches Wunder, wie Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Aber so tritt Thomas in dieser ersten Stelle auf. Lasst uns noch weitergehen in Kapitel 14, dort kommt eine weitere Stelle, in der Thomas sich zu Wort meldet. Und hier beginnt Jesus mit seinen Jüngern darüber zu sprechen, dass er bald gehen muss, um den Jüngern Wohnungen im Himmel zu bereiten. Und Jesus macht ihnen nochmal deutlich, dass er wiederkommen würde und sie mitnehmen wird. Und dass sie dann endlich dort bei ihm sein können, wo auch er ist. Ich möchte auch hier noch einmal diese Worte, Vers 3 und 4 lesen aus Johannes 14. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, wisst ihr, und den Weg wisst ihr. Und dann kommen diese Worte von Thomas in Vers 5. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Und damit will er ausdrücken: Jesus, du kannst uns doch nicht alleine lassen. Du kannst doch nicht einfach so gehen und uns hier im Regen stehen lassen. Was wird aus uns, wenn du gehst? Woher sollen wir wissen, wo du bist? Wir kennen den Weg nicht. Woher sollen wir denn diesen Weg wissen? Wir spüren an dieser Aussage von Thomas, dass er irgendwie ängstlich ist, nicht wahr? Und dass er sich an Jesus klammert. Und dass es für Thomas irgendwie gar nicht so tröstlich ist, dass Jesus sagt: Übrigens, ich bin bald weg und ihr werdet hier bleiben. Diese Aussage von Jesus gefällt Thomas überhaupt nicht. Und er meldet sich hier zu Wort, weil er nicht will, dass Jesus geht. Und ich kann Thomas ganz gut verstehen. Wenn ich auf diese Weise mit Jesus unterwegs sein dürfte, rund um die Uhr mit ihm Gemeinschaft haben könnte, würde ich auch Angst haben, ohne Jesus zu sein. Und das ist seine Angst. Hier geht es nicht nur um Erkenntnis. Hier geht es auch um Gemeinschaft. Und darin offenbart Thomas sein Herz. Die Angst, die er hat, dass Jesus sie verlässt und sie bald ohne Jesus sein müssen. Und er wehrt sich deshalb gegen diese Worte von Jesus, weil er sich voll und ganz von Jesus abhängig sieht und zu keinem Zeitpunkt von Jesus getrennt sein will. Und das wird auch schon in Johannes 11, die Stelle, die wir gerade hatten, sichtbar. Thomas will nicht ohne Jesus sein und ist deshalb bereit, mit Jesus zu sterben, weil er nicht ohne Jesus leben will. Und eigentlich können wir sehr dankbar sein für diese Frage von Thomas. Denn als Antwort von Jesus kommt eine der herrlichsten Aussagen, die Jesus überhaupt getroffen hat. In Vers 6, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und Jesus tröstet Thomas mit diesen Worten und zeigt ihm auf, dass er die Lösung für all die Probleme ist. Und dass sie durch Jesus, durch ihn allein, den Weg zum Vater sehen. Dass Jesus all das auflösen wird, dass sie einen klaren Blick bekommen werden, dass sie sehen werden und erkennen werden. Thomas, er war eine Person, die sich von Jesus abhängig gemacht hat. Und das beunruhigt ihn, weil Jesus als Person nicht mehr da sein würde, nicht mehr präsent sein würde, ihm nicht mehr vor Augen sein würde, weil sein Interesse und seine Hingabe Jesus galt. Wisst ihr, manchmal können wir dieses Gefühl, das Thomas hier hat, auch selbst in unserem Leben wiedersehen. Und dennoch sticht es heraus. Das Gefühl, das wir bei den Jüngern oft haben, ist gar nicht so sehr, dass sie um Jesus besorgt sind, sondern wer ist der Größte von uns? Wer wird Jesu Stellung übernehmen? Wer ist der Stellvertreter, wenn Jesus mal nicht da ist? Auch all diese Stellen haben wir gesehen, aber Thomas beschäftigt hier etwas völlig anderes. Er hängt an Jesus. Er will nicht, dass Jesus geht. Der Gedanke, dass Jesus nicht mehr da ist, der bereitet ihm Angst und Sorge, weil er ein ehrliches Interesse hat, dort zu sein, wo Jesus auch ist. Und er will nicht an einem anderen Ort sein, wo Jesus nicht ist. Und er gibt sich mit nichts weniger zufrieden als das. Wie ist das in unserem Leben? Womit geben wir uns im geistlichen Sinn zufrieden? Wovon machen wir uns in unserem Leben abhängig? Vielleicht haben wir ein gutes Gefühl, wenn wir die Bibel gelesen haben. Oder wenn wir ein gutes Gespräch mit Gläubigen gehabt haben. Oder wenn wir eine gute Predigt dann gehört haben. Vielleicht fühlen wir uns gut dabei, wenn wir im Gottesdienst sind und gemeinsam Gott anbeten können. Aber um diese Frage noch konkreter zu stellen, was genau gibt dir in deinem Glaubensleben Sicherheit, Freude, Zufriedenheit? Wem oder was in deinem Glaubensleben gibst du deine Hingabe und deine Liebe? Thomas, er ist uns ein Vorbild dafür, weil er sich an Jesus selbst klammert, an ihm als Person. Und manchmal tut es gut, auch uns in dieser Hinsicht zu hinterfragen, gilt meine Hingabe, meine Liebe ungeteilt Jesus? Oder hänge ich mich manchmal vielleicht noch an anderen Dingen des Glaubenslebens fest? Am Gemeindeleben, an Beziehungen in der Gemeinde, an die Gemeinschaft in der Gemeinde. Wenn wir so darüber nachdenken, sollte uns dieser Gedanke, ähnlich wie Thomas, quälen, darüber nachzudenken, wie das Leben wäre, wenn Jesus nicht mehr da ist. Sollte uns schmerzen, uns ein Leben vorzustellen, wo Jesus nicht mehr präsent ist. Das ist eine wichtige Frage, die wir uns heute stellen können, denn darauf zielt Thomas ab mit dieser Frage. Sobald er daran denkt, dass Jesus nicht mehr da ist, fühlt er sich unsicher. Und obwohl wir hier bei Thomas auch in gewisser Weise seine Zuneigung und seine Liebe erkennen können, müssen wir auch wieder sagen, auch diese Aussage ist wieder pessimistisch. Er rechnet schon wieder mit dem Schlimmsten, indem er fragt, was dann mit ihnen ist, was mit ihnen werden soll, weil sie doch nicht wissen, wo Jesus sein wird und weil es schlimm sein wird. Also auch hier können wir erkennen an Thomas, dass er dazu neigt, die Dinge etwas schwarz zu malen und den schlimmsten Ausgang zu erwarten. Und dennoch, auf der anderen Seite wird hier sichtbar, er hängt an Jesus. Er will auf keinen Fall getrennt von Jesus sein. Und dann haben wir noch eine dritte Aussage oder eine dritte Situation. Das ist die bekannteste. Die finden wir in Johannes Kapitel 20, dass Thomas auch mit Zweifel zu kämpfen hatte. Und diese letzte Situation wollen wir uns jetzt auch ansehen, die uns von Thomas bekannt ist. Nachdem Jesus gestorben ist, waren die Jünger in großer Trauer um Jesus. Ihre ganze Arbeit, ihre ganze Mission, ihr ganzes Leben, das sie kannten, war zerschlagen. Über Nacht. Und das alles sah aus wie eine große Niederlage. Wir möchten, damit wir den Kontext einigermaßen gut wahrnehmen können, in Kapitel 20, Vers 19 anfangen zu lesen. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Das ist hier die Situation, in der wir uns befinden. Die Jünger, sie haben Angst, sie schließen sich ein in ihrem Raum und verstecken sich vor den Juden, damit ihnen nichts passiert. Auf einmal ist Jesus da und erscheint ihnen und er zeigt ihnen seine Wunden. Er zeigt ihnen seine Hände, Er zeigt ihm seine Seite, die von einem Speer durchbohrt wurde. Und die Jünger erkennen Jesus. Und sie freuen sich. Und sie haben dort Gemeinschaft mit Jesus. Das Problem ist, Thomas ist nicht dabei. Thomas fehlt. Und er war nicht dabei, als all die anderen Jünger sich getroffen haben, um das zu verarbeiten, um zu trauern. Er blieb weg. Er blieb zurück. Wir wissen nicht genau, warum. Vielleicht, weil es ihn härter getroffen hatte, weil er sich zurückgezogen hat, allein sein wollte. Wir wissen es nicht genau. Aber es kann auch gut sein, dass für ihn eine eigene Welt zusammengebrochen war und Thomas die Zeit für sich gebraucht hatte. Aber dann lesen wir den Text weiter, Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben. Das ist die Aussage von Thomas. Wir wissen, er war nicht dabei, wir wissen nicht warum, aber später begegnet er ihnen und sie erzählen ihm davon, aber Thomas ist kritisch, so wie er uns schon in den anderen zwei Stellen noch ein bisschen begegnet ist. Er zweifelt an ihren Aussagen und besteht darauf, erst wenn ich die Wunden sehe, und das reicht mir noch nicht, erst wenn ich meinen Finger in diese Wunden hineingelegt habe, erst dann werde ich glauben. Vorher werde ich nicht glauben. Und aufgrund von dieser Aussage von Thomas wurde ihm meistens vorgeworfen, dass er ungläubig war oder ein Zweifler, und dieser Name wurde ihm dann gegeben. Weil man sagt, die anderen Jünger, sie glaubten, und Thomas ist hier der Einzige, der nicht glaubt, der braucht echte Beweise, und die anderen, die sind alle schon einen Schritt weiter. Aber wir müssen aufpassen, dass wir Thomas hier nicht in eine andere Schublade stecken als die anderen Jünger. In Lukas Kapitel 24, Vers 10, da wird uns berichtet, ich möchte diese zwei Verse vorlesen: Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen mit ihnen. Und sie sagten dies zu den Aposteln. Also sie sagten zu den Aposteln, dass Jesus auferstanden ist. Und dann heißt es in Vers 11, und diese Worte erschienen vor ihnen wie leeres Gerede. Und sie glaubten ihnen nicht. Also fairerweise müssen wir Thomas zugutehalten, auch die anderen Jünger haben nicht geglaubt, obwohl sie davon gehört haben. Obwohl die Frauen zu ihnen kamen und ihnen gesagt haben, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. In einer anderen Übersetzung heißt es, und sie hielten es für Märchen, für ausgedachte Geschichten. So nach dem Motto, auch die Frauen wieder, lass sie doch reden. Aber sie hatten recht, die Frauen hatten recht. Sie hatten das Vorrecht, die Ersten zu sein, die Jesus begegnen können. An dieser Stelle das mitzubekommen, dass Jesus auferstanden ist, und sie erzählen es den Jüngern, die sagen, das sind doch Märchen, das können wir doch nicht ernsthaft glauben. Also dieser Vorwurf gegen Thomas, dass er der Einzige war, der nicht geglaubt hat, sondern erst Jesus sehen wollte, damit er glaubt, stimmt nicht. Das hat jeden Einzelnen dieser Jünger betroffen. Jeder Einzelne von den Jüngern hat erst geglaubt, als er Jesus gesehen hat und die Wunden in seinen Händen und in seiner Seite gesehen hat. Und Thomas, er blieb unschlüssig in seinen zweifelnden Überlegungen 8 Tage lang. Nach 8 Tagen begegnet Jesus ihm, da geht die Stelle weiter. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Diesmal ist er dabei. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und stand in der Mitte und sprach, Friede euch. Und dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her. Und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und hier wird jetzt so schön sichtbar, wie Jesus mit ihm umgeht. Wie Jesus mit den Zweifeln von Thomas umgeht. nämlich mit Liebe und mit Geduld. Er geht zu ihm und er fordert ihn auf, seine Finger in seine Wunden hineinzulegen. Und für Thomas bleibt nicht viel anderes übrig, als diese kurzen und unglaublich tiefgründigen Worte auszusprechen: Mein Herr und mein Gott. Und er bezeugt Jesus hier als Gott. Jesus verurteilt Thomas nicht für seine Zweifel, sondern er geht darauf ein, er holt ihn ab. Er sagt ihm nicht: Wie konntest du nur daran zweifeln? Ich hab's doch gesagt, dass das passieren wird. Nein, Jesus, er geht geduldig auf diese Schwachheit von Thomas ein in diesem Moment, zeigt ihm seine Wunden und Narben. Und Thomas, er darf sie sehen. Er darf sie berühren, er darf sie antasten. Und er reagiert im Glauben. Auch hier können wir wieder neu an Jesus sehen. In dieser Nähe von Jesus wird Thomas augenblicklich verändert. In dieser Nähe, während er Jesus begegnet, erlebt er eine Veränderung. Er bekommt tiefgehenden Glauben und ein starkes Bekenntnis zu ihm. Jesus ist so geduldig mit denen, die ihm nachfolgen. Ich habe so darüber nachgedacht, wie geduldig muss Jesus mit mir sein? Nicht nur in der Vergangenheit, auch heute. Wie oft müsste es eigentlich enttäuschend sein, weil wir so an unseren Schwachheiten festhängen, manchmal gar nicht da rauskommen, anstatt ihm voll und ganz zu vertrauen. Aber Jesus, er geht diesen Weg mit seinen Gläubigen durch Zweifel, geduldig und räumt sie aus. Das musste Thomas selbst erleben. Und das haben all die anderen Jünger 8 Tage vor Thomas erlebt. Er bestand darauf. Thomas bestand darauf, diese Nähe und Gegenwart Jesu erleben zu wollen. Und Jesus, er geht darauf ein, geduldig. Und auch wir müssen das immer wieder erleben, nicht wahr? Dass Jesus geduldig ist mit unserem Versagen, mit unserer Sünde. Wenn wir in Schwachheit Dinge tun, die verkehrt sind, zieht er deshalb seine Gnade nicht zurück, sondern er begegnet uns in Liebe und in Geduld. In Situationen, in denen wir Gottes Wege nicht verstehen mögen, indem wir ihn fragen nach dem Warum und nach dem Wozu und auch hier zweifeln mögen, begegnet er uns in seiner Geduld. Zeigt es uns manchmal liebevoll, manchmal zeigt es uns nicht. Wenn es uns manchmal schwerfällt, Dinge zu glauben, weil sie uns vielleicht noch nicht offenbart sind, weil uns die Erkenntnis fehlt, ist Jesus doch so oft geduldig mit uns. Und wenn wir an manchen Tagen voller Angst und Sorge sind, so sehr, dass wir nicht mal beten, geht er uns in seiner Geduld nach und liebt uns geduldig. Wir können immer wieder nachdenken, wie geduldig ist Jesus denn mit uns? Tag für Tag. In einzelnen Lebensbereichen. Manchmal ist diese Geduld gar nicht sichtbar. Aber wir dürfen unseren Herrn und Heiland immer wieder neu darum bitten, uns in Geduld und in Liebe zu begegnen und uns das zu offenbaren. Das Ergebnis von Thomas und von seinen Zweifeln ist ein festes und starkes Bekenntnis zu Jesus. Mein Herr und mein Gott. Und diesem Bekenntnis folgt Thomas anschließend sein Leben lang und predigt diesen Herrn und Gott als Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. In dieser Situation erlebt Thomas ganz neu, wer Jesus ist und wird ausgerichtet. Und von da an lebt er treu für Jesus bis zu seinem Lebensende. Wir wissen, dass er sehr beständig als Missionar das Evangelium verkündet hat, so überliefert es die Kirchengeschichte. Und Jesus verherrlicht hat, wo immer er auch war. Und die meisten Traditionen gehen davon aus und beschreiben das so, dass er weg von Israel immer weiter Richtung Osten ging, bis er nach Indien kam, wo er einige Gemeinden gegründet hat, wo er viele Menschen zu Jesus geführt hat. Und Thomas, einer von denen, war mit Abstand am weitesten weg, gingen, um diese Botschaft hinauszutragen. Und letztendlich in Indien als Märtyrer starb und mit einem Speer durchbohrt wurde, ähnlich wie Jesus. wenn wir so über Thomas nachdenken, weil das, was wir jetzt über ihn wissen, dann lehrt uns die Lebensgeschichte von Thomas, dass wir Jesus nachfolgen dürfen mit unseren Schwächen. Und wenn wir pessimistisch denken, sogar mit diesem Pessimismus dürfen wir ihm nachfolgen und wissen, wir haben einen geduldigen Herrn. Wir haben einen Herrn, der nicht nur geduldig ist, sondern der uns in seiner Geduld liebt. Selbst wenn wir Zeiten erleben, wo wir alles schwarz malen. Jesus geht diesen Weg mit und macht es oft viel besser in unserem Leben, als wir es uns erhofft haben, als wir es uns gedacht haben. Wir dürfen wissen, wir haben diesen Herrn, der uns geduldig liebt. Auch wenn wir fehlschlagen, wenn wir falsche Aussagen treffen. Wenn wir sündigen, er geht uns nach in seiner Liebe und seiner Geduld. Wir dürfen wissen, dass wir auch in seiner Geduld und in seiner Liebe in unseren Schwachheiten bei ihm angenommen sind. Und er uns in unseren Zweifeln und zweifelnden Überlegungen nicht alleine lässt, sondern sie in seiner Liebe und Geduld ausräumt. Das lehrt uns das Leben von Thomas, einen geduldigen Herrn zu haben, einen liebenden Herrn, der Thomas selbst und damit auch für uns die Möglichkeit besteht, zu einem Werkzeug zu machen, das er zu seiner Ehre einsetzen will. Amen.